Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Filmpodcast und diesmal durfte ich auswählen und wir haben einen vermutlich modernen Klassiker angesehen, Dead Trigger in der Verfilmung mit Dolph Lundgren und ich bespreche das jetzt mit Christoph Pedersen von Filmstarts.de, der bestimmt quasi euphorisch ist über diese Auswahl.
Genau und ich meine jetzt... Ich kann mir vorstellen, dass gerade ganz viele jetzt nicht sofort wissen, was Dead Trigger ist, obwohl du das jetzt ja so als popkulturelles Mega-Ereignis angekündigt hast. Und das liegt natürlich nur daran, dass du das jetzt sehr englisch-zentrisch gemacht hast und nur den Originaltitel genannt hast. Weil wenn wir euch sagen, dass der deutsche Titel natürlich Zombie-Shooter ist, dann wisst ihr jetzt alle sofort, wovon wir reden.
Ah ja, stimmt natürlich, ja. Eigentlich ist es ja aber ein bisschen irreführend, weil Dead Trigger ist der Name des Spiels, auf dem das Ding... sagen wir mal basiert, ja, auch wenn das schon den Begriff sehr weit dehnt. Und Zombie-Shooter ist zwar der Name, unter dem der Film hierzulande vermarktet wurde, es gibt aber auch ein Zombie-Shooter-Spiel. Es ist aber was ganz anderes. Das hat mit dem Film überhaupt nichts zu tun.
Es ist kein Zombie-Shooter. Also Zombie-Shooter, das Spiel ist also kein Zombie-Shooter?
Ja, aber das hat eine völlig andere Background-Lore. Christoph, und wir haben es ja hier mit einer Verfilmung des reichhaltigen, tiefgründigen Dead Trigger-Universums zu tun und das jetzt mit Zombie-Shooter in einen Topf zu werfen, das halte ich einfach nicht für angemessen.
Okay, ja. Also von dem Film würde ich jetzt denken, Dead Shooter ist eine Mischung aus, also das Spiel, das ich nicht kenne, aus Starship Troopers, Resident Evil, Ender's Game und Top Gun.
Das, ja, ja. Das Bizarre ist, diese Aufzählung stimmt sogar.
Ja, siehste.
Auch wenn es keiner glauben will, wahrscheinlich in dieser Sekunde. Aber wenn wir hinterher darauf nochmal zu sprechen kommen würden, die Aufzählung ist gar nicht mal so verkehrt, tatsächlich.
Ja, die Verfilmung hat den...
Ich hätte noch vielleicht so ein bisschen Bloodsport gesagt.
Okay, dann hat die Verfilmung doch das Spiel perfekt auf den Punkt gebracht. Ein bisschen accomplished.
Absolut, ja, ja.
Willst du erstmal was zum Film sagen oder zum Spiel?
Ach Gott, ja, ne? Also, wir können ja anfangen, vor allem, wie immer, der Film hat ein Release-Datum vom 28. Juni 2017. Er ist nominell in den Kinos gewesen anscheinend, allerdings nur in 22 Kinos und hat ein Einspielergebnis von $151.000 vermerkt. Das ist also eigentlich ein wahrscheinlich nicht mal mehr Direct-to-DVD, sondern eher Direct-to-Streaming-Release, mit dem wir es hier zu tun haben. Gibt's sowas? Gibt's doch einen relevanten Direct-to-DVD-Markt eigentlich?
Klar. Also, das ist alles auf einmal.
Aber das gibt's immer noch, ja? Also, das kann man damit noch Geld verdienen. Ich habe neulich mal irgendwo, ich glaube, ein Interview mit Matt Damon gesehen, der gesagt hat, so, heutzutage muss man Filme anders produzieren, weil mit dem Streaming macht man nicht mehr so viel Geld und früher konnten wir über DVD noch so viel Geld zurückholen.
Ja klar, also der ist viel kleiner als früher, aber er reicht halt noch für solche Produktionen.
Okay.
Ist jetzt halt, doch, das geht schon. Also das ist ja auch so ein Film, da steht Dolph Lundgren groß drauf, den nehmen viele Leute an der Supermarktkasse mit, die keine Ahnung von Filmen haben.
Ja, auf die kommt ja dann was ganz Besonderes zu. Also auf jeden Fall, ja genau. Das ist das Ding. Regie Mike Cuff und Scott Windhauser, offensichtlich jeweils ihre erste Regiearbeit und Drehbuchvermerk ist Heinz Treschnitzer, ebenfalls erstes Drehbuch, also quasi ein Debütantenfilm ringsum.
Ja genau, also die Regie haben sie sich fair aufgeteilt, der eine hat alles angebahnt und wurde nach 3 Tagen gefeuert und der andere hat dann den Rest gemacht.
Ja ganz genau, über die Produktion werden wir gleich sicherlich nochmal kurz zu sprechen müssen und dann jetzt noch kurz zu den Darstellern. Wir haben es schon gesagt, Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Ich habe erst gedacht, das wird so einer von den Filmen sein, wo Dolph Lundgren auf dem Cover ist und hier Central Billing bekommt und dann ist der 5 Minuten in dem Film zu sehen. Aber also über die Screentime von Dolph Lundgren kann man sich nicht beklagen.
Nee, überhaupt nicht. Der ist wirklich Hauptdarsteller. Und der Typ, von dem man am Anfang denkt, dass der die Hauptfigur ist und am Schluss wird auch gesagt, dass er die Hauptfigur ist, der kam irgendwie insgesamt nur 5 Minuten vor. Also die Hauptfigur ist eigentlich dieser typische Dolph Lundgren-Auftritt an der Seite. Also es ist sowieso alles sehr merkwürdig in dem Film, aber da kommen wir ja auch noch zu.
Ja, genau. Also die Hauptfigur, was du meinst, ist der Erzähler. Ich glaube, er heißt Chris. Der am Anfang dann auch eingeführt wird, so als derjenige, der zum Betrachter, zum Zuschauer spricht, ne? Und also das hat die ganze Anmutung, als wäre das jetzt seine Geschichte, die er erzählt. Ist ja aber nicht. Also zumindest sehen wir davon nichts mehr.
Wenn eine Geschichte erzählt worden wäre in dem Film, dann wäre es vielleicht seine geworden.
Möglicherweise, ja. Also auf jeden Fall, und die Geschichte dieses, ach so, genau, einen Darsteller habe ich noch ganz vergessen. Der große Oleg Taktarov spielt hier mit. Er ist quasi dann auch hinterher der Bösewicht im Film. Und MMA-Fans wissen, Oleg Taktarov ist ein MMA-Fighter wirklich aus der Ursuppe von Mixed Martial Arts, der anscheinend jetzt irgendwo als B-List oder Z-List Schauspieler unterwegs ist. Ich wusste gar nicht, dass der tatsächlich irgendwelche Filmrollen schon angenommen hat, aber der taucht hier auch in einer relativ umfangreichen Rolle auf. Also bin total überrascht gewesen.
Und es war ja so ein Rückkampf, ne? Weil Tag darauf hat halt Lundgren 2007 irgendwo in Moskau in so einem Showkampf umgehauen. Die haben wohl offensichtlich so halbwegs echt gefightet und da hat Lundgren wenig überraschend keine Chance gehabt. Und jetzt aber hier im Film darf der Lundgren seinen Ex-Gegner dann umhauen, ohne allzu große Gegenwehr.
Ja, also so, naja, nicht mal so richtig. Also ja, aber dann bei dem Rückkampf, da hat ja der Oleg eigentlich schon gewonnen und wird dann von jemand anderem erschossen.
Oder so.
Ja, und das Ganze basiert also auf Dead Trigger. Und Dead Trigger ist eigentlich ein Mobile-First-Person-Zombie-Schießspiel mit einer extrem reduzierten Geschichte. Also, das, wer es nicht gemerkt hat, das Ganze, die ganze Einführung war ironisch gemeint. Es gibt, ich glaube, eine Figur außer dem Haupt, also die Hauptfigur, Kyle Walker, die existiert auch im Spiel oder in den Spielen. Also von Dead Trigger gibt es, glaube ich, schon zwei Teile, mindestens. Und dann diese Tara, die Wissenschaftlerin, die im Film auftaucht. Es gibt auch eine Figur mit dem gleichen Namen und einer grob ähnlichen Hintergrundgeschichte, die in den Spielen auftaucht. Ja. Und aber die große Verbindung zwischen Dead Trigger und diesem Film ist eigentlich grob, also der Name von diesen Figuren und es geht darum, dass Zombies abgeknallt werden. Und vielleicht auch, sagen wir mal, die Ästhetik des Films. Hab mir aufgeschrieben, ob Dead Trigger vielleicht die videospieligste Videospielverfilmung ist, die wir bislang jemals besprochen haben, weil so viele Effekte auch aussehen wie aus einem Handyspiel.
Fandest du? Ich fand, das war einfach, die sahen eher aus wie mit dem Handy aufgenommen.
Auch das, aber ich finde halt, also, wenn man so überlegt, ne, so, also Echtzeiteffekte, die auf einer schwachen Hardware, wie eben Handys zum Zeitpunkt des Releases von sowas wie Dead Trigger, ich glaube 2013, ne? Wie sehen die aus? Ja, da sage ich mal, diese ganzen künstlichen Bluteffekte, die dort in dem Film vorkommen, die erinnern schon grob an genau diese Richtung.
Ach stimmt, das Blut, mhm. Mein Junge.
Und hier das Mündungsfeuer.
Der Film, ja, aber der Film ist richtig arschig, was das angeht. Weil in einer der ersten Action-Szenen gibt es eine okaye Gore-Szene, ja. Mhm. Wo der eine sich selbst aus Versehen den Kopf wegballert.
Habe ich auch gedacht, krass.
Und dann denkt man so, okay, jetzt setze ich mich mal gerade hin und jetzt gucken wir mal, was die nächsten zwei Stunden
machen. Da lehnt man sich auf einmal nach vorne, ne?
Ja, irgendwie handgemacht. Und dann gibt es zwei Stunden lang nur noch billigste CGI-Blutspritzer. Und wahrscheinlich gibt es nur drei verschiedene, die sie immer wieder verwendet haben.
Ja, also es gibt noch so ungefähr zwei handgemachte. Wenn der komische Colonel-Vater von der Terra erschossen wird. Das ist, glaube ich, auch ein echter Bluteffekt. Und ich glaube, noch eine Szene, wo ich dachte, okay, das ist mal echt, das ist mal quasi physische Effekte und sowas. Aber ansonsten ist halt alles, diese entsetzlichen Effekte. Ist dir übrigens auch aufgefallen, was sie gemacht haben? Der Film geht ja los mit diesem Off-Erzähler und so einer langsamen Kamerafahrt durch eine Zombie-Horde hin zu einem geparkten LKW, auf dessen Dach, also auf dem Dach des Anhängers, steht dann Dolph Lundgren. Und die Kamera, die schwenkt so hoch und zeigt diese Figur, die auf dem Dach steht. Und in diesem kurzen Moment auf Distanz, da ist da eben nicht Dolph Lundgrens Gesicht zu sehen, sondern da ist das Gesicht der Spielfigur digital eingefügt. Ist dir das aufgefallen?
Nee.
Doch.
Aber mir ist aber sehr oft aufgefallen, dass es nicht Dolph Lundgren war, der da Dolph Lundgren gespielt hat. Also Dolph Lundgren kann ja bekannterweise nicht mehr richtig laufen. Das heißt, in allen Szenen, die so halb weg waren, wo er sich ein bisschen schneller bewegt hat, war das alles immer sehr auffällig. Ein Stuntman, der sich dann wie Dolph Lundgren wahrscheinlich auch die Haare färben musste, weil Dolph Lundgren hat ja eine sehr andere Haarfarbe als normalerweise.
Ja, genau. Vor allem ein Stuntman. Ja, dafür, dass er in der Wüste an einem Zaun entlang läuft. Ach, wundervoll. Nee, aber da habe ich erst gedacht, so, um Gottes Willen, was ist denn da kaputt? Und da haben sie tatsächlich am Anfang mal so ein, also das fand ich ja sogar fast schon ganz charmant, ne? Also, weil die Kamera ist halt relativ weit weg, die Figur ist relativ klein. Ich dachte, da sieht doch irgendwas komisch aus, das sieht nicht nach Dolph Lundgren aus. Haben sie tatsächlich da gedoubelt, aber nein, also beziehungsweise wahrscheinlich war das trotzdem natürlich ein Buddy-Double, aber sie haben halt digital den Kopf der Spielfigur da drauf gefotoshoppt und sowas. Und das fand ich in dem Moment, weil das ja in den ersten Sekunden des Films passiert, fand ich das noch ganz charmant. Und dann ging es weiter und dann war es mit dem Charme aber relativ schnell vorbei.
Ja, dauert so ungefähr 20 Minuten. Ja, nach den ersten 20 Minuten hatte ich echt Hoffnung. Also jetzt nicht auf einen guten Film, aber auf einen, der Spaß macht und der irgendwie so den richtigen Vibe hat, weißt du?
Ja, naja. Also vielleicht mal ganz kurz.
Also sehr unbeholfen, aber irgendwie so das Trash-Herz am rechten Fleck. Aber dann ist halt vorbei, dann ist halt echt vorbei.
Also mal ganz kurz zur Handlung, bevor wir zu sehr genau schon in die Details einsteigen. In die Story des Films geht so, im Film wird das Spiel Dead Trigger benutzt als Rekrutierungstool. Die Gamer, die am besten in diesem Zombie-Abschießspiel sind, die werden rekrutiert für die Dead Trigger-Einheit. Werden dann nochmal zusätzlich an Waffen ausgebildet und auf so einem Hindernisparcours in die Runde gejagt, damit man sie dann losschickt, um echte Zombies umzubringen. Und da sehen wir am Anfang erst, wie eben diese Gruppe von Gamern rekrutiert wird, dann ihr Training, dann muss das Training abgebrochen werden, weil eine andere Elite-Einheit, aber eine Einheit der Containment Special Unit, die ist verschollen. Und jetzt sind sie die einzigen, die frei sind, um diese Einheit zu retten oder nachzuschauen, was mit denen passiert ist. Das tun sie dann. Dabei stellen sie fest, dass es ein Heilmittel gibt gegen diese Zombie-Seuche, die über die Stadt Terminal City hergefallen ist. Und die böse Firma Cyglobe hätte gerne dieses Heilmittel, um damit ganz viel Geld zu verdienen. Und sie müssen jetzt die Wissenschaftlerin, die letzte überlebende Wissenschaftlerin, die dieses Heilmittel hat, aus der Stadt eskortieren. Und dabei kommt es zu diversen, Maulwurf-Attentaten. Also es gibt Verräter innerhalb dieser Gruppe mehrfach, die für Cyclope arbeiten und eben dieses Heilmittel beschaffen wollen. Und am Schluss kommen sie da alle wieder raus. Alle sind glücklich und zufrieden. Das ist grob die Handlung.
Naja, also wir reden mal über den großen Twist, reden wir mal später.
Ja, genau.
Und rauskommen tut ja fast keiner, die sind ja dann alle tot, also bis auf zwei oder drei.
Richtig, also die Einheit wird dann nach und nach dezimiert, wie sich das gehört. Die Art und Weise, wie das passiert, zum Schießen.
Ja, also ich habe auch also zudem immer, wer da so stirbt, also ist ja völlig beliebig, die stehen quasi in so einem großen Feld, irgendwo in der Wüste, unterhalten sich zu zweit, nirgendwo ist ein Zombie zu sehen. Und dann Schnitt und dann ist auf einmal ein Zombie hinter denen und bringt die um.
Ja, genau. Das ist so geil, der Überraschungszombie. Das habe ich mir ja mehrfach, also vor allem, es passiert mehrfach. Sie haben auch diese großartige Szene. Also es gibt Momente, da ist der Film wirklich Trash-Gold. Ja? Diese wundervolle Szene in diesem, weiß ich nicht, Bürohochhaus oder sowas, da taucht auf einmal auch willkürlich eine Horde Zombies auf. Das passiert mehrfach. Jetzt ist da ein Schwarzer, ein Mitglied dieser Special Containment Unit, der sagt, ich kümmere mich drum. Ja, I got this. Was macht er? Er nimmt eine Leiche, hebt sie über den Kopf und wirft sie herunter zu dieser Zombie-Horde, die Treppe hochstürmt, ja, schießt noch zweimal runter, Szene vorbei. Er dreht sich um, als wollte er sagen, das habe ich gut gemacht. Also als hätte das jetzt sozusagen die Sache erledigt. Und dann kommen aus dem Gang neben ihm auf einmal wieder die Überraschungszombies und fressen ihn auf. Also völlig willkürlich, weißt du, die Bedrohung war eigentlich Stockwerk unter ihm links, aber auf einmal kommen rechts aus dem Gang eine weitere Masse von Zombies, von denen niemand was gehört hat, niemand was gesagt hat, die sind auf einmal da. Das ist einfach fantastisch, der Überraschungszombie immer gern gesehen.
Und das war immerhin Isaiah Washington, der war in den 90ern mal kurz sowas ähnliches wie berühmt. Ja, der hat da mal so ein paar Jahre lang immer in so größeren B-Action- und Horrorfilmen mitgespielt, also schon größeren Kinoproduktionen. Aber gibt es hier viele solche alten Recken, die mal nochmal sehr kurz vorbeischauen. Aber das Beste an der Szene war doch, wenn er dann den ersten Zombie mit dieser runtergeworfenen Leiche trifft, dann sollen alle hinter der im ersten Zombie wie so Dominos umfallen, weil die stehen nicht wirklich in einer großen Masse nebeneinander auf dieser Treppe, sondern eigentlich so jeder Zombie hat eine eigene Stufe. Aber das sind natürlich irgendwie Statisten, die das nicht können. Und wie die versuchen, dann immer so irgendwie in die Richtung von dem Nächsten zu fallen, um den dann auch mit umzustoßen, ist halt mega peinlich. Also wie die versuchen, da Domino mit sich selbst zu spielen, ist halt, das fand ich cool.
Es sind vor allem locker 5 Zombies oder so schon weiter vorne auf dieser Treppe, die davon ungehindert eigentlich weiterlaufen können, sollten. Aber das Geile ist, finde ich halt einfach nur so diese Attitude danach, so, das habe ich gut gemacht. Ja, wie ich gesagt habe, ich habe mich um alles gekümmert und denkst dir so, nee, Moment mal, da müssen noch mindestens 3 oder so übrig sein. Und die anderen stehen jetzt auch einfach nur wieder auf. Seit wann? Du hast ihn nur mit einer Leiche beworfen. Das hilft doch nichts. Du hast vorhin vor einem Whiteboard gestanden. Du selbst auf dem stand, in den Kopf schießen, Kopf abtrennen, sonst hilft nichts.
Ja, also das ist einfach, die ganzen Kämpfe machen keinen Sinn. Kurz darauf kämpfen sie gegen den einzigen Sonderzombie in dem Film, sag ich mal. Irgendwie Patient Zero oder wie der heißt, oder das Species Zero, also einer der ersten Zombies nach dem Ausbruch, der ist so ein bisschen größer und hat irgendwie so Beulen. Und dann schießen sie da irgendwie eine Minute lang mit Maschinengewehren auf den drauf und es hilft aber nicht wirklich. Und dann rennen einfach 2 von diesen gecasteten Teenies einfach auf den zu und versuchen den dann irgendwie im Boxkampf umzuhauen, woraufhin der die natürlich einfach umbringt. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also wenn ich mit Maschinengewehren nicht weiterkomme, dann prügel ich so mit meinen kleinen Teenie-Mädchenfäusten irgendwie so dem auf die Brust. Das war der Plan.
Das war ja das MMA-Kämpfer-Mädchen, ja. Die auch, also auch wie das inszeniert ist, ist hervorragend, ja. Also einen Sprung auf die Kamera zu mit dem Schlag. Man sieht nie, es gibt nie einen Gegenschuss, der einen Treffer oder so zeigen würde. Sie liegt dann auf einmal zu Füßen des Zombies, nachdem sie diese Aktion ausgeführt hat. Und der schlägt sie dann durch den Raum. Man möchte meinen, man sieht das Seil, das sie über den Boden zieht. Mua, großartig. Ganz hohe Kunst.
Und du hast es auch so schön erklärt, dass die Teenies alle gecastet wurden, weil die in diesem Computerspiel so gut waren, was ja auch irgendwie die Story des Films sein sollte. Aber das stimmt überhaupt nicht, sondern nur 2 von denen haben irgendwie so VR-Headsets auf, als sie da weggeholt werden von so 2 Typen, die so ein bisschen aussehen wie so Men in Black-Agenten, die da jetzt halt diese Soldaten zusammen casten. Aber die anderen beiden werden doch irgendwie, das sind doch einmal dieses MMA-Mädchen, da hat man nie gesehen, dass die irgendwie mal ein Computerspiel spielt. Da habe ich gedacht, die wurde halt genommen, weil sie halt wirklich kämpfen kann. Und dann gibt's noch irgendwie so ein Gangster-Heini, wo man jetzt auch nicht sieht, dass der dieses Spiel spielt.
Also bei dem Gangster, bei dem Jungen aus dem Ghetto, der spricht über das Spiel. Also da ist dieser Bezug vorhanden. Bei dem MMA-Mädchen weiß ich es tatsächlich nicht. Vielleicht ist die auch die eine, die rekrutiert wurde, weil sie sich gedacht haben, naja gut, die kann boxen. Warum nehmen wir die nicht auch? Sie sind ja offensichtlich eh nicht wählerisch. Es gibt ja dann diese kurze Szene, wo sie einen in Anführungsstrichen echten Soldaten treffen, der ihnen auch irgendwie zu verstehen gibt, dass sie eh nur Kanonenfutter sind und der deswegen der Meinung ist, sie hätten in einer Bar für Soldaten auch nichts verloren. Ja, also es sind die Ausgestoßenen, ja, das dreckige Dutzend. Also
ja, man hat ja aber irgendwie so das, also so als Massenkanonenfutter taugen die ja schon deshalb nichts, weil diese Soldaten, die alle diese beiden Men in Black Heinis, die alle einzeln suchen und so, dann da so eine Riesenaktion rausgemacht wird, dass die jetzt ausgewählt wurden. Das ist ja kein so Massencasting, das fühlt sich schon so an, als ob die wirklich ausgewählt wurden. Ja. Aber man sieht auch nie, dass die sonderlich gut in diesem Spiel gewesen wären oder so, also diese Szene gibt's nicht. Also man weiß überhaupt nicht, warum die genommen werden. Und dann von dem ersten Minute an verhalten die sich ja dann auch wie die letzten Trottel. Also der Typ, der für seine, weil der ausgewählt wurde, weil er in dem Spiel offenbar so ein Mega-Hacker war oder Hacker, der kann nicht mal auf dem Handy irgendwie Google Maps benutzen.
Ja, es ist sowieso, also wenn man es nicht in der Zusammenfassung des Films schon gelesen hätte, ist es auch einfach schwierig, das dem Film zu entnehmen, was da wirklich passiert. Also auch schon alleine, wie der Film geschnitten ist. Der Erzählerjunge, der das ist ja eigentlich auch schon super, ne? Der erzählt ja so ein bisschen auch davon, wie er, ja, ist ja, das ist ja alles noch, ist für der Anfang erst, für ihn wird es richtig stimmen. Dann ist er also unterwegs in dieser nominell, also ist er in der Zombie-Welt, wir müssen davon ausgehen, dass er irgendwo unterwegs ist, wo auch theoretisch Zombies sind, weil dann hockt er sich einfach draußen vor ein Haus, holt so eine Art Oculus Quest raus und setzt sich so ein VR-Headset auf, ne? Also während er draußen im Freien in der Ecke hockt. Und dann schneidet der Film um zu so einem Starship Troopers, deswegen hast du ja auch vorhin diesen Vergleich schon richtig gebracht, Starship Troopers ähnlichen Werbeclip, wo man erst denkt, oh, wird es etwa tatsächlich auch so ein bisschen satirisch-ironisch, ne? Weil der ist auch so geschnitten, das soll eine Werbung sein von Cyclope, der bösen Firma, glaube ich, die hier für diese CSU Special Forces Unit Leute anwerben will. Und das ist super albern gemacht. Aber erst habe ich wegen dem Schnitt gedacht, er sieht das gerade auf seinem VR-Headset und schaut sich dort diesen Film an. Dann stellt sich aber raus, dass das ein Film ist, den die Cyclope-Chefin auf ihrem Laptop gerade für einen Besucher abspielt. Also ist alles sehr verwirrend.
Ja, und der, man denkt ja, jetzt wird's satirisch, weil das in den ersten 2 Sekunden ist dieser Videoclip halt schon so drüber patriotisch, aber dann ist der einfach nur mega amateurhaft, also das ist einfach mega peinlich, einfach nur, überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht satirisch, einfach nur schlecht, und dann wird der einfach kurz vor Schluss nochmal in voller Länge auch nochmal zum zweiten Mal abgespielt.
Ja.
Also 2 Minuten, die waren beim ersten Mal schon scheiße, die zeigen wir am Schluss nochmal.
Ich glaube, das sollte dieser Starship Troopers ähnliche Zirkelschluss auch werden. Weißt du, so wie in Starship Troopers Johnny Rico am Schluss selber in die Fußstapfen seines Ausbilders getreten ist. Ich dachte, dass das jetzt so sein soll, dass jetzt die jungen Rekruten diejenigen sind, die neue Rekruten ausbilden. Aber auch das war ja einfach nur so komisch zusammengehackstückt, das alles.
Ja, das habe ich dann nicht rausgelesen.
Ich habe nur gedacht, das soll's werden. Also, aber was es wirklich ist, ist, da ist weiterhin ein Fragezeichen dran. Also, war das übrigens bei dir auch so? Ich habe auf Amazon Prime die deutsche, also ich habe es in englischer Sprache geschaut, aber die Einblendungen sind weiterhin deutsch. War das bei dir auch?
Ich glaube schon, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe die deutsche Blu-ray geguckt.
Okay. Weil die deutsche Übersetzung ist nochmal ein zusätzlicher Krampf. Also bei diesem Werbeclip gibt's ständig diese seltsamen, diese plakativen Einblendungen. So, sie ziehen in die Schlacht und sowas. Und das ist schon, das ist auch komisch übersetzt. Und ich habe den Film, der hat erstmal also ist automatisch erstmal auf Deutsch gestartet. Und die deutsche Synchro hat wirkliche Übersetzungsfehler. In der die deutsche Übersetzung, da geht der Off-Erzähler los und sagt, viele starben daran, viele auch und viele auch nicht, ne? Also mit Bezug auf diese Seuche, die da ausgebrochen ist. Und ich dachte so, was ist das für eine dumme Aussage? Ein paar sind gestorben, andere nicht, naja. Und dann habe ich auf Englisch umgeschaltet und im englischen Original heißt es, many died or wouldn't. Weil das ist der Bezug auf die Zombies. Das heißt also, richtig übersetzt ist es, viele starben daran, naja, oder auch nicht. Weißt du? Und ja. Das ist einfach falsch übersetzt.
Ja, ich glaube nicht, dass die sich da besonders viel Mühe gegeben haben, ne? Das ist halt so ein. Aber ich gucke ja keine Synchros, also und solche Synchros schon gar nicht. Also da
war auch nur der Unfall sozusagen, weil halt da Amazon quasi falsch eingestellt war. Aber völlig bekloppt. Also ich habe selten erlebt, dass eine Synchro, selbst von billigen Filmen, so offensiv auffällig falsch übersetzt ist, wo ich sofort dachte, so, das ist ein dummer Satz, haben die das echt so gesagt?
Ich kann mir wirklich vorstellen, dass die bei sowas die Dialogbücher machen, ohne den Film zu gucken. Die nehmen sich einfach die Dialoge. Wenn du es nicht aus dem Zusammenhang kennst, dann kommst du auch gar nicht auf den Gag.
Kann sein. Einfach einmal durch Google Translate geballert.
Wahrscheinlich, ja. Ja, also wenn du so eine Blu-ray, was weiß ich, in Deutschland vielleicht 500 Mal oder 2000 Mal verkaufst, kannst du da jetzt nicht viel Geld in die Synchro stecken. Ne? Das geht nicht.
Ja, gut, ich meine, die ökonomischen Beweggründe sind schon klar. die sind auch sonst sehr transparent, weil, also wie gesagt, es gibt so diese ein, zwei Momente, wo der Film eben diese netten Effekte hat, wo du sogar denkst, ach, das ist ja sogar mal ganz cool. Und das absolute Highlight ist tatsächlich diese völlig geil idiotische Szene, die du vorhin schon erwähnt hast, wenn sich der eine Typ im Training selbst das Hirn rausschießt. Und das, also sie stehen quasi an einem Schießstand während dieser Ausbildungssequenz, ne? Also es gibt erst diese Rekrutierung, das ist das, was ich meinte mit Bloodsport. Im Bloodsport kommen ja auch auf einmal diese Boten zu den Kämpfern aus aller Herren Länder und sagen, hey, du bist beim Turnier dabei. Und ein bisschen ist ja diese Rekrutierungssequenz so, du siehst überall diese ganz kurzen Charaktervignetten und dann kommen die Agenten und sagen, du bist für den Trigger auserwählt worden. So, und jetzt sind sie also da alle im Training. Da gibt's am Anfang so eine geile Sequenz, die sieht ein bisschen aus wie Bundesjugendspiele, aber ich glaube, unsere Bundesjugendspiele damals wurden mit größerem Aufwand inszeniert. Da laufen die echt auf so einem Feld im Kreis und Dolph Lundgren steht mit strenger Miene am Rand und sagt, lauf schneller.
Dieses gesamte Trainingsausbildung, inklusive die Waffenschießereien, die dann gleich noch kommen, die wurden bei irgendjemand hinten im Garten gefilmt. Also es ist wirklich ein kleiner Garten, der jetzt diese riesige Aufstellung, Ausbildungsstelle für irgendwie diese super Sondereinheit darstellen soll, mit irgendwie schon Rasen, der nicht wirklich besonders gut gepflegt ist.
Ja, und vor allem das Trainingsgerät, sie haben, glaube ich, sie haben halt einen so einen, wie nennt man denn diese kleinen Kegel, diese Plastikkegel, die aufgestellt werden als Absperrung für Baustellen. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt. So ein
Hütchen, einfach
Hütchen, ja, genau. Da steht ein so ein Ding auf dem Rasen als Wendepunkt, um den sie laufen sollen. Das ist das Equipment, das ist alles, was die Requisite hergegeben hat für diese Szene.
Ja, also sie haben halt alles, da muss man ihnen ja zugute halten, sie haben alles in das gesteckt, was wichtig ist. Also wenn dann die Waffen da hingelegt werden, dann liegen da schon eine Menge.
Da liegen eine Menge, ja genau. Und natürlich sind das auch tatsächlich Waffen, die in dem Spiel vorkommen.
Na, immerhin.
Immerhin. Ne?
Und das ist ja dann das Wichtigere. Und dann ist es halt, mega peinlich, weil das alles so viel zu klein und amateurhaft aussieht, also jetzt nicht nur, wie es gefilmt ist, ne, sondern einfach die ganze Situation passt überhaupt nicht zu so einer Sonderspezialeinheit, sondern das wirkt wirklich so als so ein Underground-Ding irgendwo im Gartenversteck. Aber dann mit den Waffen, dann geht's halt richtig los, da wird rumgeballert, dann gibt's Humor, weil der eine Typ ist so ein patriotischer Heini, der irgendwie offenbar schon super mit Waffen umgehen kann, aber wenn der erste Zombie kommt, dann kommt er halt aus dem Zittern nicht mehr raus, lässt die Schrotflinte fallen und schießt sich selbst den Kopf weg und so. Und das ist so der Moment, wo ich gedacht habe, wenn das jetzt einfach so weitergeht, dann ist das natürlich ein schlechter Film, aber ich langweile mich zumindest 1,5 Stunden lang nicht.
Ja.
Aber das war wirklich der ganz kurze Höhepunkt und dann kam gar nichts mehr.
Ja, aber das war auch, also fand ich auch, die Szene war brillant, weil sie halt auch so geil unbeholfen gemacht ist, ne? Also der lässt diese Schrotflinte einfach nur fallen. Der sieht den Zombie und lässt sie fallen. Da ist auch keine große Dramaturgie oder so dabei. Das ist einfach so ein und dann feuert die natürlich. Auch noch, die landet quasi mit dem Schaft unten auf dem Boden und feuert präzise ihm quasi das Hirn aus dem Schädel. Und das ist auch vom Schnitt her genau richtig tolle Sache. Habe ich gedacht, so, meine Güte, das war wunderbar dumm. Wirklich hervorragend, bitte weiter so. Aber nein, das war alles, was man uns schenken wird.
Und dann wird ja, eine Minute später wird einer von denen auch noch, also die haben dann so Zombies, die sie festgebunden haben. Und zum Üben lassen sie die dann halt so langsam auf die zuschlürfen, ne? Damit sie dann schießen üben können an richtigen Zombies, damit man auch weiß, wo man hinschießen muss und so. Und dann gibt's kurz darauf, wird dann noch einer von den Kadetten gefressen, auch durch so einen Unfall.
Ja, der vorher ganz krass, also den Zombie, einen Zombie so mit dem Messer einfach abmetzelt und dann kommt wieder der Überraschungszombie und beißt ihn.
Genau. Und das heißt also, die Ausbildung besteht darin, dass die 5-mal im Kreis oder 5-mal ums Hütchen rennen. Dann wollen sie Schießübungen machen, das endet aber darin, dass der eine sich den Kopf sofort wegschießt. Dann machen sie irgendwas mit Messern, da wird sofort einer aufgefressen. Und dann kommt, ach scheiße, jetzt können wir die Ausbildung gar nicht mehr machen. Wir müssen sofort in diesen Super-Einsatz, der mega schwer ist. Und dann hast du da lauter Teenies, die in ihrem Leben noch nie irgendwas gerissen haben, aber jetzt irgendwie das können sollen, weil sie dieses Computerspiel gespielt haben. Aber nichts können.
Das ist jetzt der Top-Gun-Moment.
Obwohl der Film die ganze Zeit so tut, als ob die super wäre. Ja, aber der Film tut ja die ganze Zeit so, als ob die was könnten. Aber sobald es dann losgeht, können sie wieder gar nichts mehr. Also er stellt die ja immer wieder bloß.
Ja, natürlich, weil die nur im Garten zweimal um den Kreis gelaufen sind. Die sind beim Training beinahe alle gestorben.
Ja, aber der Film will irgendwie uns weismachen, dass das alles so die mega krassen Typen sind. Die Hauptfigur überlebt ja auch und da wird ja am Schluss auch gesagt, dass das jetzt so ein Megatyp ist, aber der hat zwischendurch nie was gemacht. Der hat einfach nur Glück gehabt, dass hinter ihm nie ein Zombie aufgetaucht ist.
Ja, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, also es klingt einfach jetzt wahrscheinlich auch viel lustiger, weil wir die Highlights hier wiedergeben, als die Zuschauererfahrung. Das sei schon mal warnend angemerkt. Es kommt in
ja, nach einer halben Stunde verschanzen die sich in so einer Kirche und hängen dann da ewig ab. Und da ist dann so komplett die Luft raus und die kommt auch nie wieder zurück. Dann ist das einfach alles nur noch sehr, sehr langsam. Es gibt dann noch ein paar Kämpfe, die aber auch nicht wahnsinnig spannend inszeniert sind. Andauernd verraten sich Leute gegenseitig, aber sieht man alles ewig weit kommen und ist auch egal. Also so nach einer halben Stunde ist die Luft echt raus und dann schleppt man sich nur noch bis zur Ziellinie.
Es war einem also diese Kämpfe, Achtung, Gänsefüßchen, du hast das Gefühl, dass sie in regelmäßigen Abständen denken, so, jetzt mal wieder eine Horde Zombies wegballern. Und dann kommt halt einfach wirklich so eine Gruppe von Zombies, dann wird in die Menge der Zombies reingehalten, ein paar von denen fallen tot um, aber eben auch nicht immer alle. Und dann rennen sie wieder weiter. Und alleine diese Art und Weise, wie diese Zusammenstöße mit diesen Gruppen von Zombies regelmäßig inszeniert werden, ist, finde ich, eigentlich offensichtlich. Sie könnten auch einfach immer weiter rennen. Man hat das Gefühl, sie haben vielleicht einfach nur nicht die Cardio, so lange zu rennen, dass sie zwischendrin immer mal stehen bleiben müssen und so eine Horde Zombies so zur Hälfte dezimieren, um dann weiter zu rennen. Und vor allem auch da, es sind ab da dann fast immer, und gerade bei diesen Massenszenen durchgehend, diese digitalen Bluteffekte. Und es ist die billige Sorte. Ich hasse digitales Blut grundsätzlich. Selbst da, wo es halbwegs gut gemacht ist, sowas wie hier, wie heißt das, Stallone-Ding, nicht Untouchables, sondern
Expendables,
ja genau. Also selbst da hasse ich sowas. Und hier sind sie halt tausendmal schlechter.
Ja, die geben sich ja nicht mal Mühe, die Bluteffekte irgendwie auf die Zombies zu legen, ne? Das ist ja wirklich so, als ob die Bluteffekte und das, was da passiert, als ob die nichts miteinander zu tun hätten. Sondern als ob da irgendeine KI irgendwo jetzt einen Blutspritzer.
Ja, sie sind ja auch noch uneinheitlich damit. Manchmal versuchen sie, so eine blutige Einschusswunde auf dem Körper danach noch darzustellen. Manchmal spritzt aber auch nur Blut, ohne dass tatsächlich irgendeine sichtbare Veränderung am Körper dieses Zombies passiert. Also, das ist halt so. Mal gucken, wie viel, wir haben noch 50 Euro übrig, ja, dann komm, mach doch noch mal ein bisschen.
Ja, und dann was das zweite Digitale ist, ist immer, wenn Messer irgendwo reingestochen werden oder durch jemanden durch. Das ist auch alles digital. Und das ist halt mega peinlich. Also oft, nachdem dann so das Messer dann bei jemandem im Hals steckt, dann rückelt das so komisch, ne? Weil irgendwie das nicht schaffen, dass das so gerade da drin bleibt. Sondern wenn der sich dann halt bewegt und das Messer ist aber an irgendeiner Stelle digitalisiert, dann bleibt das Messer einfach da und ruckelt dann so durch den Körper durch, als ob das so ein Glitch wäre. Und man sieht halt, dass die, wenn sie mit dem Messer irgendwie auf jemanden losgehen, dass die ungefähr 3 Meter daneben stechen. Und dann trotzdem, also sie haben so ein bisschen, stellen sie die Kamera so auf, dass es nicht mega auffällig ist, aber wenn Dolph Lundgren da seinem Gegenüber sticht, dann merkt man, wenn der jetzt die Hand ausstreckt, dann ist er immer noch 3 Meter von dem Zombie weg, ne, den er dann aber trifft. Das ist alles, wahrscheinlich hatten sie einfach auch nicht wirklich genug Stuntmen vor Ort, um da irgendwie sich gefährlich nahe kommen zu dürfen.
Ja, das ist auf jeden Fall super seltsam. Es geht ja sogar auch schon an diesem Schießstand los, wo dann irgendwie die eine den Zombie mit dieser Machete tötet und das sind auch schon so seltsame, manchmal sieht es sogar aus, als ob sie das vom Greenscreen gemacht hätten und den Zombie dann nur eingefügt, das ist so ganz komisch künstlich.
Ja, auf jeden Fall, so ist das. Ja, so irgendwie so haben sie es gemacht. Irgendwie so den Trick.
Ja.
Also, aber das funktioniert halt nicht, das können sie halt nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also, und das sieht halt, aber es sieht halt noch, und auch übrigens ganz fantastisch, es gibt so ein paar Szenen, zum Beispiel, also Oleg Taktarov ist dann hinterher einer von den bösen Wendehälsen und der wird zwischendrin gefangen genommen und dann kommt so eine quälend lange Szene, wo der ist dann bei diesem Priester, die Truppe um Dolph Lundgren ist schon abgehauen, die lassen den da zurück und der Priester ist irgendwie, der labert ihn sinnierend voll, während er Whisky säuft und Oleg Taktarov ist geknebelt und der muss sich das alles anhören, das hat schon eine gewisse Komik, weil man als Zuschauer nämlich in der gleichen Situation ist, wie er in dem Moment, man kann sich super identifizieren. Auf jeden Fall, und der lässt ihn dann natürlich idiotischerweise frei und dann erschießt er den sofort, aber da die Schrotflinte, die er dann aufnimmt, ist so offensichtlich aus Plastik. Also erstens schon, wie er sie anhebt, die hat überhaupt kein Gewicht. Und dann gibt's aber auch noch ein Close-up, während er auf ihn zielt von dem Ding und du siehst, dass das eine Plastikschrotflinte ist. Und das ist auch so einer dieser Momente, wo man sich so denkt, so, ja, okay, das ist einfach dieser Grad von billig, der ins Komische hineinragt.
Ja, aber der Dialog davor, also man kennt die Szene natürlich, die hat man schon tausendmal gesehen, ne? Ja, der gefesselte Typ überredet jemanden, ihn loszubinden, weil er doch auf deren Seite ist und ihnen helfen könnte. Und hier besteht das einfach nur darauf, dass Dolph Lundgren geht weg und sagt, ich kümmere mich jetzt mal um was, dann komme ich wieder und rette euch hier. Und der Priester bleibt halt zurück, um auf den Tarek da aufzupassen. Und dann sagt der Tarek, ja, ich könnte euch auch helfen. Bind mich mal los. Und dann sagt der Priester, ja, okay. Obwohl er ja weiß, dass das der Verräter und der Böse ist. Also da ist nicht irgendwie Finesse oder so dabei. Der sagt einfach, ach komm, bind mich mal los.
Naja, also ihr sagt immerhin schon sowas wie, hier, wenn die jetzt nicht zurückkommen, seid ihr ja am Arsch und ich könnte euch ja auch helfen, hier rauszukommen. Ich bin ja auch so ein toller Soldat und komm, es wird doch cool, du bind mich aber los und wir gehen jetzt alle zusammen schon mal direkt los. Also so.
Ja, aber wenig überzeugend.
Ja, ja, genau. Also, aber man weiß von Anfang an schon im Grunde genommen, wie diese Szene enden muss, weil man ja weiß, die Gruppe um mit Dolph Lundgren, die ist jetzt schon weitergefahren. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass jetzt überhaupt der Film sich nochmal dieser Szene zuwendet, außer der Böse entkommt. Also es ist der einzig sinnvolle Ausgang. Man kann natürlich immer noch, man bleibt ein bisschen im Ungewissen, weil dem Film ist alles zuzutrauen. Es könnte auch einfach nur eine schwachsinnige Szene mit dem saufenden Priester sein, um ein bisschen Zeit zu schinden. Aber ansonsten, ne, der erfahrene Zuschauer weiß von Anfang an, warum das jetzt überhaupt nochmal passiert.
Ja, also es sind einfach so ein paar Versatzstücke, die aber so zusammengebaut sind, dass sie insgesamt trotzdem keinen Sinn machen. Die Schauplätze sind alles irgendwelche austauschbaren Lagerhallen. Irgendwie so Baustellen und Hinterhöfe, also nichts Spannendes, obwohl es in Mexiko in der Nähe von Cancun gedreht wurde.
Wie wir ja wissen, teilweise nur.
Ja, da kommen wir noch hin, die letzten 3 Tage waren in Nevada. Aber es gibt eine große Sandgrube am Schluss, das ist noch schon das Spektakulärste. Ja. Wollen wir so ein bisschen mal drüber reden, warum das alles so scheiße ist? Das ist ja in diesem Fall, also ich weiß nicht, ob es viel besser geworden wäre, aber es gibt halt eine tolle Geschichte, die man da erzählen könnte.
Ja, genau.
Und dann reden wir danach über den Twist, den großen, großen Twist.
Okay, ja, dann bitte, auf geht's. Also die Produktion hatte so ihre kleineren und größeren Herausforderungen. Und es ging ja offensichtlich damit los, dass sie ihre Fahrer waren das, ne, am Set in Mexiko offensichtlich nicht bezahlt haben. Zumindest gab es einen Konflikt mit denen. Und dann macht es ein Gerücht die Runde, dass diese Fahrer die örtlichen Drogenkartelle oder so auf ihrer Seite hätten und die jetzt gedroht hätten, dass sie demnächst vorbeischauen werden, wenn hier diese Geldprobleme nicht gelöst werden. Was dann dazu geführt hat, dass als allererstes anscheinend Dolph Lundgren sich vom Acker gemacht hat, weil er gesagt hat, so darauf habe ich keinen Bock, das klingt mir alles zu riskant. Bis dann am Schluss quasi so die halbe Produktionscrew geflüchtet ist und sie dort abbrechen mussten.
Nee, ich glaube, es sind wirklich, also das wurde auch von den Produzenten gemacht. Aber es ist nicht so ganz geklärt, was wirklich passiert ist. Aber es war wohl so ein bisschen stille Post. Also die mexikanischen Fahrer haben halt gesagt, das geht hier mal so gar nicht klar. Und dann haben sie halt auf Spanisch miteinander noch weiter geredet. Und die amerikanische Crew hat davon so ein paar Fetzen mitbekommen und wusste aber auch nicht genau, was das heißt. Aber dann meinten so ein paar, sie hätten das Wort Kartell da rausgehört. Und dann gab es halt so ein bisschen stille Post. Und das ist dann so noch, also sozusagen das mit den Fahrern und so, das war quasi in der Produktionsstation und an dem Tag haben sie aber so 3-4 Kilometer weit weggedreht und dann ist das so langsam, hat sich das so rumgesprochen, ne? Und dann wurde das immer mehr hochgesteigert und dann ist halt richtig Panik überall ausgebrochen und dann sind die ersten abgehauen. Lundgren gehörte auch mit zu den ersten. Ein paar hatten noch ein paar Autos da vor Ort, mit denen sie abhauen konnten. Aber das muss wirklich, die haben die ganze Technik da stehen lassen einfach. Die sind wirklich innerhalb von Minuten einfach alle weg. Also von dem Dreh vor Ort. Die sind wirklich, haben sich Taxis gerufen, die noch Glück hatten. Ein paar sind einfach zur Straße gerannt und da per Anhalter in fremden Autos abgehauen. Und also wirklich Hals über Kopf, alles dagelassen, bloß weg, hier kommt gleich das Kartell. Und wenn man natürlich weiß, wenn man solche Szenen mal gesehen hat aus Mexiko, wo, was weiß ich, Kartells da ihre Feinde, die 100 Leuten die Köpfe abschneiden und an der Straße ausstellen, ja, da willst du natürlich als Filmcrew nicht auf der falschen Seite von stehen. Das kann ich schon nachvollziehen, ne? Und dann sind die da wirklich um ihr Leben gerannt und dann gleich ins Flugzeug und abgehauen alle.
Aber man weiß ja bis heute anscheinend nicht, ob das ein Fall von Massenhysterie war oder ob eine ernste Gefahr bestand.
Genau, also das ist nie geklärt worden. Es gab wohl, das hat sich wohl echt so ein bisschen hochgesteigert, weil es gab schon ein paar Wochen vorher eine andere Produktion von derselben Produktionsfirma. Und da gab es dasselbe Problem, dass viele Fahrer ihr Geld nicht bekommen haben. Und das waren wohl auch viele Fahrer von denen, die jetzt hier beteiligt waren. Und das hatte sich schon in den ersten Tagen, also das war jetzt 3 Tage vor Schluss, also ist diese Massenhysterie da passiert, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht. Und schon am Anfang hat sich so rumgesprochen, dass es da Stress gibt und dass die schon beim letzten Film das Geld nicht bekommen haben und dass das irgendwie auch gefährlich werden könnte, weil dann haben die Fahrer immer so Sachen gesagt wie, ja, hier in Mexiko, das sind nicht nur Geschichten, ne, das ist, kann hier schon auch gefährlich werden und so. Und dann gab es halt schon so eine ungemütliche Stimmung. Dazu kam dann halt noch, dass das sowieso alles so ein bisschen, die Produzenten sind, glaube ich, eh alle so ein bisschen Halbseiten, die da waren. Dann haben die noch innerhalb der ersten 3 Tage den ursprünglichen Regisseur abgesägt und da weiß bis heute auch keiner, warum. Also Es gibt offiziell immer noch diese berühmten kreativen Differenzen. Aber was soll das bei so einem Film heißen?
Ich weiß nicht, ob wir das eingangs schon gesagt haben, aber das war derjenige, der hat diese Videospiellizenz besorgt, der diese Produktion angeleiert, der hat das Originaldrehbuch geschrieben und den haben sie irgendwie nach 2 Tagen haben sie den rausgekickt.
Ja, und da weiß man auch nicht warum und dann hat das jemand anders übernommen, der hat das dann nochmal während des Drehs alles komplett umgeschrieben, aber es, die Story macht ja jetzt null Sinn, so und dann... Also was da alles passiert ist und was da alles dahinter steckt. Also da gibt es noch jede Menge Gerichtsverhandlungen, die noch bis heute laufen und deswegen darf der ursprüngliche Regisseur Mike Cuff auch nicht drüber reden und es gibt da keine Infos zu. Alle schämen sich gegenseitig den schwarzen Partner Kater zu. Also es geht auch mit dieser Nichtbezahlung der Fahrer ist das wohl so, dass die Produktionsfirma sagt, ja die Stars und so, die haben wir schon alle selber bezahlt. Aber jetzt für diese ganzen Leute, die da so am Set arbeiten, also die normalen Angestellten, sage ich mal, oder Freiberufler, für die haben wir halt so eine extra Firma beauftragt, die sich quasi um die Bezahlung kümmert. Das ist ja auch total normal, ne? Dass du da so eine Payroll-Firma beauftragst. Und die sagt aber...
Weiß ich gar nicht. Also du kennst dich ja viel besser mit Filmproduktion aus. Kann es theoretisch Sinn machen? Sowas wie, es gibt eine Firma, die wirklich halt vielleicht lokal ist und der gibt man deswegen das Geld aus, weiß der Geier, Steuergründen? Oder?
Nee, das ist bei allen Filmen so. Da kannst du dich da nicht drum kümmern, dass jetzt auch noch irgendwie der Typ, der da irgendwie das Kabel gehalten hat, da jetzt sein Geld bekommt.
Ja, genau,
und so.
Das meine ich.
Da hast du halt so Buchhaltungsfirmen. Das ist ja reine Buchhaltung. Das hat ja nichts mit Filme machen zu tun. Und solche Paywall-Sachen, das haben ja auch viele mittelständische Unternehmen in Deutschland zum Beispiel, die machen das ja auch über Paywall-Firmen. Also das ist vollkommen normal, gerade weil das ist ja hier keine Filmproduktionsfirma, wie man sich das vorstellt, wie Sony oder Warner Brothers, ne? Das sind einfach so 2, 3 Produzenten, die sich zusammengeschlossen haben und das war's dann. Die haben jetzt nicht, die haben vielleicht 3, 4 Angestellte, aber die können dann nicht das stemmen, weil das ist ja unfassbar viel Papierkram, ne? Wenn du jetzt für jeden Einzelnen, der da an dem Tag am Set ist, quasi die Stunden aufschreiben musst, die Sätze, dem das überweisen und so, das ist einfach unglaublich viel Fusselkram und da gibt's halt Firmen, die du dann einfach die mieten kannst. Und die sagen aber, sie haben das Geld nie bekommen, deswegen konnten sie es auch nicht weitergeben, weil die sind ja nicht dafür zuständig, diese Leute zu bezahlen, die sind ja nur dazu zuständig, das Geld, das sie bekommen, quasi richtig an die weiterzugeben. Und die andere, die Produzenten sagen, aber nee, hätten wir alles überwiesen und ist auch alles bis heute nicht klar. Mike Cuff, der ursprüngliche Regisseur, sagt, er hat auch sein Geld nie bekommen. Sagen sie auch, nee, hätte er bekommen und haben dann irgendwelche Gerichtsurteile da zitiert.
Ja, genau. Und sie haben irgendwelche...
Die sich dann aber für Deadline
irgendwelche Dokumente, wo dann der Cuff aber sagt, das ist nicht für die Bezahlung für das, was ich da gemacht habe, sondern das ist was für jemanden, der irgendwie, glaube ich, was zum Drehbuch beigetragen hat oder sonst irgendwas.
Ja, und das stimmt wohl auch. Also das wurde gecheckt. Also das war einfach Quatsch, was die Produzenten da gesagt haben. Und das ist halt alles sehr, sehr verworren. Also es ist auch das erste Mal, glaube ich, ever, dass ich das gesehen habe. Im Abspann werden nämlich die beiden Regisseure nacheinander genannt. Also nicht directed by, es gibt ja directed by, und dann kommen 2 Namen mit so einem Unzeichen dazwischen, ne?
Mhm.
Das heißt quasi, dass die als Duo das gemacht haben. Also wirklich, gibt ja so Regie-Duos, ne, wie die Coen-Brüder oder so. Die würden das dann, die haben das einfach zusammen gemacht, als wenn sie ein Regisseur wären, haben sich aber die Arbeit geteilt.
Ja.
Dann gibt es End, wo man End ausschreibt, statt eines Unzeichens. Das gibt's zum Beispiel bei Drehbuchautoren oft. Dann heißt das quasi, dass beide das gemacht haben, aber nicht zusammen. Das ist zum Beispiel so, wenn einer das Drehbuch zuerst schreibt und dann jemand anders das nochmal komplett überarbeitet oder so. Dann würdest du End schreiben, weil sie das nicht zusammen gemacht haben, aber beide haben mitgewirkt. Und hier ist es wirklich so, es kommen einfach zwei Titeleinblendungen komplett nacheinander. Da steht dann Directed by so und so, nächste Titeleinblendung Directed by so und so. Habe ich noch nie gesehen.
Das Gefallen, das Bekloppte ist ja wirklich, also man hätte ja eigentlich anhand der Produktionsgeschichte erwartet, okay, der eine hat vielleicht diese Reshoots oder dieses nachträgliche Shooting dann in Nevada gemacht, ne? Und dann deswegen haben sie zwei. Aber sie haben, dass sie tatsächlich ja noch zusätzlich da direkt einfach mal den Originalregisseur entsorgt haben, direkt am Anfang.
Ja, also es muss schon crazy sein, aber man hat das jetzt ja die letzten, also diese Art von Film, wo man sich irgendwie ein, zwei Stars besorgt, also meistens etwas abgehalftete Stars, und dann so für, sagen wir mal, 5 bis 10 Millionen irgendwie an billigen Drehorten irgendwo in der Welt so ein Action-Ding abkurbelt, aber auch mehr so, dass man versucht, in 10 Tagen irgendwie so viel wie möglich in den Kasten zu bekommen und dann wird das irgendwie zusammengeschnitten, egal ob das Sinn macht oder nicht. Das ist ja quasi die letzten 10 Jahre in der Karriere von Bruce Willis, ne?
Oder Steven Seagal.
Ja, genau. Aber bei Bruce Willis ist jetzt ja durch diese ganze Krankheitsgeschichte, weil der eine, sein Hauptproduzent oder einer der Hauptproduzenten von ihm, der diesen ganzen Kram da gedreht hat, jetzt so in die Schlagzeilen geraten ist wegen allen möglichen Vorwürfen, gibt's da jetzt sehr viele wirklich in deep Porträts im New Yorker und in Variety und so. Also im New Yorker gab es mal eins, das war, glaube ich, wirklich, das liest man fast eine Stunde, wenn du das einfach flüssig durchliest. Das ist also unfassbar viele Seiten lang. Und da wird genau beschrieben, wie das da vor Ort eigentlich abläuft und so. Und das ist halt wirklich, also das ist halt absurd, so Filme zu machen, ne? Und wenn dann das Kartell noch kommt, also es ist halt wirklich alles mega unprofessionell. Und einfach nur irgendwie es hinbiegen und irgendwie da reinkriegen. Also quasi wie so eine Studenten-Amateurproduktion oder so, aber halt irgendwie am Arsch der Welt, wo man auch nicht genau weiß, was da vor Ort passiert und halt trotzdem finanziell und nicht irgendwie ein paar Leute, die das einfach auch Spaß machen.
Ja.
Und das ist halt alles mega krass und ja, dann kommt halt sowas wie Dead Trigger bei raus. Also spielt die Qualität spielt halt überhaupt keine Rolle mehr, ne? Das ist echt wie bei so, weiß nicht. Ja. Pornofilm oder so, was einfach nur darum geht, irgendwie das Material für möglichst wenig Geld zusammenzubekommen und einen Schauspieler aufs Cover packen zu können und dann war's das.
Ich musste zwischendrin sogar einmal an Porno denken und zwar als dieser Superzombie auftritt. Ich habe vor Jahren, haben wir bei Krawall mal Left 4 Dead besprochen, eine Pornoparodie von Left 4 Dead. Und die Maske darin war zwar schlechter, aber so viel schlechter war sie nicht.
Ja, also die Zombies, also ich habe auch das Gefühl, dass die nur ein paar Zombies hatten, die dann immer wieder kamen mit so leicht verändertem Outfit. Die waren halt auch relativ langweilig.
Ja, genau.
Ich fand's okay für so eine Hobbyproduktion. Also die waren okay geschminkt. Ein paar von denen haben sie auch ein bisschen Mühe gegeben beim Verrenken ihrer Glieder, aber insgesamt war das alles sehr beliebig.
Man merkt halt auch, ne, also das ist, glaube ich, wahrscheinlich eben aus den Produktionsgründen, die du eben so skizziert hast, ne, ist es halt auch super basic gefilmt, ne. Also es ist halt immer ganz viel einfach nur Schuss gegen Schuss und sonst irgendwas. Ich finde, was ich krass finde, ist halt auch einfach, wie nichtssagend diese Umgebungen sind, wo man sich echt so denkt, so, ist es denn echt günstiger, die ganzen Leute nach Mexiko zu karren? Also, weil so ein leerstehendes Hochhaus oder eine Lagerhalle, die findest du doch auch irgendwo in den USA günstig, oder nicht?
Ja, das ist einfach, ich glaube, das ist die Crew.
Dass die da die ganze lokale Crew quasi in Mexiko anheuern und deswegen irre Personalkosten sparen, meinst du?
Ja, unfassbar viel. Also selbst was wahrscheinlich einfach nur so ein Fahrer kostet in Amerika, der Dolph Lundgren morgens zum Set fährt und abends wieder zurück, der verdient wahrscheinlich in den USA, was weiß ich, $300 am Tag oder so. Und in Mexiko halt, was weiß ich, 30.
Ja. Hatte nicht Uwe Boll auf dem Kommentar zu Blood Rain noch erzählt, aber dass er enttäuscht war, weil das war alles gar nicht so viel günstiger, weil er nämlich ja eben doch einen Teil der Crew aus den USA mitbringen musste für die Schauspieler und sonst irgendwas und dass das dann hinterher so teuer war, die 30 Leute oder so, die er eingeflogen hat, dort so lange unterzubringen, dass er gar nicht so viel gespart hat?
Das mag sein. Muss man halt sich ausrechnen, ne? Ich meine, so ein Dolph Lundgren, aber so ein Dolph Lundgren wohnt dann auch in Amerika im Hotel. Also das wird dann natürlich wieder teurer sein als selbst ein gutes Hotel in Cancun. Ja, das müssen die sich ausrechnen, aber die sind, glaube ich, schon sehr gut darin, Geld zu sparen.
Mexiko ist da wahrscheinlich halt auch nochmal was anderes als, weiß ich nicht, Bulgarien oder wo Blood Rain gedreht wurde damals.
Ja, klar, weil Mexiko ist natürlich so, wenn du von L.A. fliegst, also der Cancun ist ja quasi so das Mallorca L.A.s. Das ist das, wo die alle mal übers Wochenende kurz runterfliegen.
Ja, genau, das sind ja die Distanzen ganz anders.
Ich glaube, da fliegt man auch nur so 1-2 Stunden oder so. Das ist nicht weit, das ist echt so. Ich war auch schon oft in Cancun. Also das ist natürlich, für mich ist es weit, aber da man merkt, dann trifft man viele Leute, die aus L.A. kurz runtergeflogen sind für 2-3 Tage.
Tja.
Ja, und deswegen, aber trotzdem, das verstehe ich aber bei all diesen richtig günstig produzierten Filmen nicht, die an so exotischen Orten spielen, dass die einfach so graue Hinterhöfe nehmen oder einen Garten oder...
Ja, genau.
Der spielte hier ganz viel in so Lagerhallen, wo einfach irgendwelche Bretter rumlagen.
Ja, und vor allem auch geile Szenenübergänge. Da stehen sie irgendwie auf so einer staubigen Seitenstraße, umgeben von grüner Vegetation. Sie gehen nach links aus dem Bild irgendwie da über diesen grünen Seitenstreifen hinaus und dann stehen sie auf einmal auf einem Parkplatz, auf dem Paletten gestapelt sind. Das ist großartig.
Ja, es ist alles, aber wir nennen das Heizungskellerfilme.
Ja, das ist ein guter Titel.
Wir gucken sehr viele solcher Filme, so privat, und dann gibt's viele so Billighorrorreihen, die dann so ab Teil 5, wo wirklich nur noch ganz, ganz wenige Filme, Leute das auf DVD weiter mitverfolgt haben. Von sowas wie Puppet Master, wo es ja mittlerweile 19 Teile gibt zum Beispiel, da spielen die Teile, weiß ich nicht, 11 bis 15 oder so, spielen wirklich nur in einem grauen Raum mit Heizungsrohren. Die Filme haben wahrscheinlich alle so 5.000, 6.000 Dollar gekostet oder so. Also das ist ein ganzes Genre, aber es ist natürlich echt trüb.
Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm. Weil man wirklich denkt, so Mensch, dann bleib doch wenigstens da irgendwo in der Wüste. Also sie machen ja halt auch da in einer Tour, ne? Also das eine Mal stehen sie ja in diesem Dings da, das so aussieht wie so eine Kiesgrube oder so ein irgendwas, was abgebaut wird, so ein Steinbruch oder sowas. Dann machen sie diesen White Shot, weil das ist ja das große Finale, der ist irgendwie angefüllt mit Zombies, in dem Fall CGI-Zombies. Und dann sollen sie da durchrennen. Aber die Szene, wenn sie dann durchrennen, ist auf einmal wieder so eine Straße, die da irgendwie durch die Wüste führt. Das sieht überhaupt nicht aus wie das Areal, das sie vorher mit diesem White Shot etabliert haben. Und du denkst dir so, hä? Das sah doch eben noch ganz anders aus. Wieso habt ihr das denn nicht da gedreht? Das war viel besser.
Ja, das habe ich eh nicht verstanden. Die sind dann immer so 20 Meter weit gelaufen und man hat immer gesehen, dass die Zombie-Hände sie so ganz knapp verfehlen, während sie mitten durch die Masse laufen. Dann bleiben sie stehen, schießen mal wieder um sich, so ein paar Zombies um, obwohl das überhaupt nichts bringt, weil das der Tausende sind. Dann rennen sie doch wieder weiter.
Ja, dadurch, dass sie stehen bleiben, werden sie ja erst richtig umzingelt, ja. Und dann lenken vorbeifliegende Jets die Zombies ab. Und dann können sie da einfach so durch, so ein bisschen wie wenn man sich im Konzert in die erste Reihe nach vorne mogeln möchte.
Ja, gut, dann kommen wir jetzt noch zum großen, großen Twist.
Bitte.
Das ist nämlich alles nur ein Computerspiel.
Tja.
Also, auch das. Also, sozusagen die Computerspieler, die gut waren, wurden ja dafür jetzt als Dead Triggers angeheuert. Aber das Gesamte ist auch ein Computerspiel wieder, was nur üben sollte. Und dann aber kommt noch der Zufall dazu, dass man im Off-Kommentar erfährt, dass 2 Wochen nach all dem, was wir jetzt gesehen haben, also das war ja nur im Computerspiel, aber 2 Wochen nachdem dieses Computerspiel gespielt wurde, gab es dann eine echte Zombie-Epidemie, was für ein Zufall. Und dann konnten jetzt wiederum die jetzt hier dieses Computerspiel gespielt haben, also diese ganzen Teenies, die den ganzen Film über nichts gemacht haben, außer ein paar von denen sind gestorben, aber ansonsten hatten die nichts zu tun, wurden dann quasi zu Helden, weil dann konnten sie jetzt wirklich mit dem, was sie im Spiel gelernt haben, was anfangen.
Aber es erklärt immerhin, warum die Bluteffekte so aussahen, wie sie aussahen, ne? Das war gar nicht irgendwie billig oder so, das war nur Meta.
Ja. Also so, wenn man da zurückdenkt, was man die letzten 1,5 Stunden gesehen hat, macht der Twist 0 Sinn, oder?
0. Die Inszenierung hat nichts damit zu tun. Das ist absoluter Schwachsinn.
Ja, also ich kann mir jetzt auch im Nachhinein nicht vorstellen, wie das Gameplay sein sollte, das sie da hatten.
Ja, und vor allem, also, warum das Gameplay, wieso springt es zu so Szenen wie die mit dem Priester oder sonst irgendwas? Und also, nein.
Ja, und vor allem, weil man ist ja dann doch in solchen Computerspielen als Spieler schon so ein, vielleicht hat man am Anfang noch leichte Probleme, aber man entwickelt sich ja in einem Shooter regelmäßig zu so einer gottähnlichen Figur, der da alles wegmetzelt, ne? Und das ist ja in diesem Film gar nicht, sondern am Anfang wird uns vorgestellt, hier, das sind die Dead-Trigger-Teenies, die werden jetzt zu einer super Sondereinheit. So, und dann sind die zwar mit dabei, aber wir verfolgen nur den alten Recken. Wir verfolgen Dolph Lundgren, wir verfolgen den Russen, wir verfolgen irgendwie Isaiah Washington, wir verfolgen den Commander da, den Vater von der Wissenschaftlerin und die Wissenschaftlerin, die ja auch kein Dead-Trigger ist. Das heißt, das wäre, wenn das ein Computerspiel wäre, dann würdest du so eine Nebenfigur in so einem Shooter-Ding spielen, der nie selber schießen darf, der nie trifft, der eigentlich die ganze Zeit nur irgendwie so alten Säcken dabei zuguckt, wie die alles machen.
Ja, oder
wäre ein ziemlich langweiliges Spiel.
Also du könntest natürlich auch sagen, dass hier, weiß ich nicht, Dolph Lundgren ist deine Spielfigur. Du könntest sagen, alles andere sind irgendwelche Cutscenes. Wenn du es drauf anlegst, dir das irgendwie zusammenzureimen, weiß ich nicht, vielleicht kann man da was, aber...
Nee, der Typ, wir hören das ja von ihm. Also er hat dann schon sich selber gespielt in dem Spiel.
Okay, das habe ich verpasst dann, dass er das tatsächlich verortet auch noch, dass er diese Spielfigur gewesen ist. Das macht es noch dümmer.
Ja.
Aber wenn du den Twist irgendwie ernsthaft so machen willst, dass er auch nur halbwegs landet oder so, müsste halt die ganze Inszenierung vorher, eigentlich müsste die dann so sein wie hier Hardcore Henry oder sowas, damit das irgendwo einen Sinn ergeben könnte.
Ja, und es wird ja auch nicht, es steht ja dann so ein bisschen im Raum, dass diejenigen, die das der Trigger-Spiel entwickelt haben, das schon so ein bisschen wussten, dass das demnächst mal passiert oder passieren könnte, ne? Und dann wirklich schon mal so quasi die Jugend darauf vorbereiten, dass sie bald wieder in den Krieg ziehen müssen und dann, dass die vielleicht ein bisschen besser darauf vorbereitet sind, ne? Weil Sport macht ja keiner mehr heutzutage, dementsprechend muss man die Leute halt da abholen, wo sie sind und schon mal im Videospiel auf Krieg vorbereiten. Das würde auch super zu der ganzen, also als Story und auch vielleicht auch als satirisch angehauchten Story zu dieser ganzen Starship Troopers Sache passen, ne? Also diese ganze Idee, das ist vor allen Dingen Ender's Game, dass du die Kids heutzutage mit VR so weit abstumpfst oder vorbereitest, dass du die dann quasi direkt aus dem Kinderzimmer für den Krieg
Ja, oder als so ein Metakommentar auf die Killerspieldebatte, da war ja genau das im Gespräch, ne, dass diese Spiele die Kinder zu Killern ausbilden und dass die dadurch irgendwelche Fähigkeiten als Schützen und Attentäter erwerben oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, das sind wir jetzt schon wieder sehr großzügig, ja. Da haben wir den Interpretationsraum schon wieder sehr weit aufgemacht.
Ja. Gut, also ich gebe einen Stern.
Ich schließe mich an.
Weil, also ich, wenn die ersten 20 Minuten gewesen wären, ne? Wenn das der ganze Film gewesen wäre, hätte ich 2,5 gegeben. Sehr, sehr großzügig. Aber ist mir egal. Wenn so ein Trash-Film so weiß, was er ist und dann so den Vibe rüberbringt mit den begrenzten Mitteln, die er hat. Ist für mich voll okay, das kann ich mir angucken. Aber das hat er dann so fallen lassen und dann die letzte Stunde war nur noch Quälerei. Und ja, da war halt alles wirr auf eine schlechte Art und Weise. Und langweilig vor allen Dingen. Langweilig ist nicht gut bei solchen Filmen.
Ja, vor allem halt also wirklich, also selbst die, sie haben sich ja sogar halbwegs bemüht, diese Action-Szenen, also diese Schießereien mit den Zombies irgendwie halbwegs regelmäßig einzustreuen. Aber das ist halt auch einfach zu schlecht und zu generisch, das hilft halt eigentlich nicht. Das bricht das Pacing dann tatsächlich nicht auf. Das sitzt so da und denkst dir so, ah, da ist sie wieder, die nächste Gruppe Zombies, die da angelaufen kommt und vor allem halt auch da wieder. Die Bedrohung ist halt einfach nicht klar. Die einzige Bedrohung, die in diesem Film existiert, ist ja der Überraschungszombie, ja, der dann sowieso aus dem Nichts kommt, der spawnt dann einfach hinter dir, da kannst du eh nichts machen.
Ja, wie gesagt. Das ist der Drehbuchautor, der nicht danach schreibt, was irgendwie gerade sinnvoll ist, sondern der morgens vorgelegt bekommt, für welche seiner Schauspieler morgen die Hotelreservierung abläuft. Und unter denen taucht dann halt am Nachmittag ein Zombie auf, weil sie müssen halt raus.
Das ist eigentlich die beste Erklärung, die ich je dafür gehört habe. Oh mein Gott, das passt perfekt. Jetzt möchte ich, dass es genau so gewesen ist.
Ja, irgendwie so wird das schon gewesen sein, so ähnlich.
Die einzige Frage, die wir stellen müssen, ist, wir könnten ja auch 0,5 Sterne vergeben, richtig?
Ja.
Ja. Wieso gehen wir noch ein? Ist es noch nicht das Schlechteste, was wir bisher gesehen haben? Haben wir schon mal 0,5 vergeben? Ist sowas wie House of the Dead tatsächlich schlechter gewesen?
Also Alone in the Dark war auf jeden Fall schlechter. Weil Alone in the Dark war von der ersten bis zur letzten Minute langweilig. Und hier hatte ich halt 20 Minuten, wo so ein bisschen...
Ja, das wird schon
wo ich noch ein bisschen Spaß hatte. Also das ist okay, das ist dann schon schön. Ich glaube, Blood Rain hatte ich damals 0,5 gegeben. Den habe ich jetzt ja wegen Christians Erklärung der Sexszene hochgestuft auf einen Stern.
Ja, da hatten wir keine Wahl.
Ja, wobei wir haben das vorhin im Vorgespräch festgestellt. Das mit Christian war natürlich totaler Reinfall. Weil der war ja letztes Mal, Christian Schmidt von Stay Forever war ja letztes Mal zu Gast und wir haben gesagt, Christian Schmidt, Megastar in der Podcast-Szene.
Ja, unser Dolph Lundgren quasi.
Unser Dolph Lundgren und dann, wir haben ja keine Kommentare mehr bei Filmstarts leider, aber ihr habt natürlich noch ein Forum und da haben wir gedacht, dann geht das ab und die Leute reden darüber, ob er jetzt Ahnung von Filmen hat oder nicht und nix. Es gab kein Forum-Thread zu diesem Podcast, ausgerechnet zu dem. Zu jedem von uns gibt es einen Podcast-Thread. Zu unserem Katzenfilm-Podcast wurde sogar irgendwie weiß nicht, da haben die Leute dann alle so ihre Kater-Erlebnisse der letzten 30 Jahre aufgeschrieben und ausgerechnet zu Blood Rain gab es keinen, aber ich starte den jetzt nach diesem Podcast. Also wenn das jetzt irgendwann in 2 Wochen, 3 Wochen hier rausgeht, dann gibt es den schon. Mal gucken, ob er noch gerettet wird. Aber wenn sich da nicht mehr viel tut, dann wird Christian auch ausgeladen für die Fortsetzung. Weil das ist, da muss er schon mehr liefern als Podcast-Blockbuster-Typ.
Ja, vor allem, da haben wir ihn extra eingeflogen mit seinem eigenen Koch und seinem eigenen Trailer und haben ihn groß aufs Cover gemacht und dann das haben wir uns alles anders vorgestellt. Wir dachten, wir drehen da günstig unseren Blood Rain Podcast ab mit Christian Schmidt auf dem Cover und zählen danach nur noch das Geld.
Genau, aber dann mal gucken. Also wie gesagt, es kann sein, dass das dann gleich, das ist ja immer das Ding bei euch, bei Stay Forever gibt es nämlich ein paar Kommentare, aber bei denen ist das so, wenn eine neue Folge rauskommt, dann macht quasi einer von Christian oder wie heißt der andere? Gunnar,
genau. Ja.
Die machen quasi den Thread auf. Und das ist immer so, diesen Thread aufmachen zu einer Folge ist ja immer so die allergrößte Hürde, ne?
Ja, der Icebreaker. Das machen die, das sind halt da drüben Profis, ne? Das sind halt Vermarktungsprofis.
Ja, und bei euch gibt's das nicht. Und deswegen, wenn sich dann niemand findet, der so jetzt so diesen unfassbaren Drang hat, irgendwas zu sagen, der Erste ist und da mutig in die Bresche springt, dann passiert halt nichts. Obwohl das allen 1000 anderen Leuten so unter den Fingern brennt, aber nicht so sehr, dass sie jetzt der Erste sein müssen, weißt du? Das aber weißt du selber, ist ja euer Forum.
Ja, genau.
Fühlst du dich heute lucky?
Nee, also eigentlich nicht. Du weißt es ja selber. Bei mir ist ja heute erstmal einiges schiefgelaufen. Ich musste dich ja hier um 1,5 Stunden vertrösten, weil ich meine Katze zum Tierarzt schaffen musste. Es geht der Katze schon wieder besser, meine Damen und Herren.
Ja, aber das ist doch lucky, dass es ihr jetzt besser geht. Dementsprechend, ich würde mal sagen, also wenn du dich nicht lucky fühlst, ne?
Ja.
Dann nehmen wir ein W4. Wenn du dich lucky fühlst, dann nehmen wir ein W6. Und wenn du dich super lucky fühlst, dann nehmen wir ein W10.
Ist das so ein Ding, wo wir jetzt würfeln und du nimmst eine Filmserie mit 10 Teilen und wenn du eine 10 würfelst, müssen wir alle gucken?
Ich wollte dir das ja nicht spoilern, aber so, also, nein, die Filmreihe hat viel mehr Filme.
Oh Gott.
Aber ich bin ja nicht wahnsinnig. Also wir können gerne auch wir können von mir aus auch ein W20 nehmen.
Was hat denn bitte schon so viele Teile? Aber wir machen jetzt hier nicht irgendwie mit Pokémon rum oder so. Also
nichts
Animiertes. Animierte Filme nehmen wir
Warum
nicht.
Warum das denn nicht?
Wir haben machen Live-Action only. Das war bisher immer so, das war das unausgesprochene Gesetz, sonst geht's jetzt demnächst los hier, dann kommen die Leute wieder an und sagen, sprecht über Castlevania und über Arcane oder wie das Ding hieß.
Also dann musst du was aussuchen, ich wollte Pokémon.
Oh Gott, dann nimm halt einen der Kinofilme.
Nee, nur Kinofilme.
Aber da gibt's doch keine 20.
Es gibt 22 und 23 Pokémon-Kinofilme mittlerweile.
Also Kinofilme, die müssen dann aber in Deutschland, sind die doch nicht alle im Kino gelaufen, nicht 22 Pokémon-Filme, das hätten wir doch mitgekriegt.
Nee, die liefen halt in Japan, aber das waren alles riesige Hits. Also das sind richtige...
Aber so die japanischen Kinos sind so klein, das ist bei uns ein Fernseher, das zählt ja nicht.
Nee, das sind alles richtige Animationsblockbuster. Und jetzt kommen sie ja auch wieder zurück. Also der 97. Dragon Ball Film, der letzte Woche hier im Kino angelaufen ist, in Amerika, mit über 20 Millionen auf Platz 1 der US-Charts, ist jetzt die erfolgreichste Anime-Start aller Zeiten. Also die Dinger mit irgendwie über 200 Millionen am ersten Wochenende oder so weltweit. Also diese Filme, die wir gar nicht mehr so auf dem Plan haben, die das dann früher vor 30 Jahren mal im RTL-Nachmittagsprogramm geguckt haben, die gehen heutzutage noch mehr ab als jemals zuvor.
Also mir ist schon irgendwie bekannt geworden, dass dieses Anime von dem einen oder anderen konsumiert wird, ja. Aber ich dachte hier, wir sind ein anständiger Podcast und bei uns gibt es halt nur richtige Filme mit Menschen. Nicht so Zeug, das dann in 2 Jahren von Robotern produziert wird.
Ja, das kenne ich auch, ne? Nix schwarz-weiß und nix mit nur mit echten Menschen.
Ja. Also wenn du Pokémon machen willst, dann machen wir von mir aus Pokémon. Aber dann ich würde dann schon eher den W4. Also das ist das Maximum, auf das ich mich einlasse.
Okay. Wie weit vertraust du mir denn?
Ja, muss ich ja jetzt. Also wenn du jetzt sagst, du hast eine 20 gewürfelt mit dem W4, dann würde ich skeptisch werden.
Nein, ich hab ja keinen Würfel dabei.
Ach so, wie hast du denn dir das vorgestellt dann?
Ich nehme jetzt auf Google und dann kann man so Zufallsgenerator eingeben.
Ja, dann komm.
Und dann kannst du immer von bis eingeben und dann gebe ich jetzt 1 bis 4 ein.
Ja, dann go. Go, ich vertraue dir.
Ich könnte auch 0 eingeben und dann lassen wir es ausfallen. 1, genau, von 1 bis 4. So, und jetzt generieren. 2.
Ja, das ist doch okay. Das ist doch im Rahmen.
Ja. Dann haben wir noch 20 über.
Also vielleicht, also wir wollen mal nicht jetzt hier, also ich würde ja sagen schon, also die müssen schon in deutschen Kinos gelaufen sein, ja?
Die Pokémon 1 und 2 liefen auf jeden Fall in deutschen Kinos.
Ja, das sage ich ja, genau, aber von den anderen 20.
Und 1 war in Deutschland, damals ein mega, mega, mega Hit.
Ja, ich weiß, also das, lass ich mir ja gefallen, aber ich glaube halt, wenn wir diese Regel wenigstens noch dazu einführen, dann fallen halt wenigstens nochmal, weiß ich nicht, 15 raus.
Ach so. Ja, willst du jetzt die Regel einführen, dass Filme im deutschen Kino gelaufen sein müssen? Dann hätten wir den Katzen-Podcast nicht gehabt.
Ja, das stimmt. Dann müssen wir auch den Trigger sofort wieder wegschmeißen. Aber naja. Aber für Animationsfilme, wir werden das noch. Das Reglement ist noch im Fluss. Da wird die Academy wohl sich nochmal zusammensetzen müssen, ja, und darüber diskutieren, wie wir hier das bestmögliche, fairste Ergebnis für alle gewerkschaftlich organisierten Filmpodcaster rausholen.
Weißt du, wo das passieren sollte? Macht das mal bitte. Also, ihr könnt euch jetzt alle in dem Bloodrain-Thread bei The Pod Forum über die Regeln zu dieser Podcast-Reihe austauschen. Wenn ihr euch einigen könnt auf 5 Regeln, zusammen alle, dann nehmen wir die auch. Und dann können wir auch nichts dagegen tun. Aber dann halten wir uns an die.
Wir müssen aber schon festhalten, also Ziel der Regelungen ist es schon, Anime-Serien insbesondere auszuschließen.
Ich glaube, das Ziel unserer Hörer und Hörerinnen ist, die Regeln so festzulegen, dass wir als nächstes Arcanum besprechen müssen und gar nichts anderes mehr dürfen.
Maximalen Schmerz verursachen wäre mein Tipp, ja. Also da immer das, wo wir am meisten leiden. Das ist jetzt schon ein Fehler gewesen, da die offene Flanke zu zeigen wahrscheinlich. Hätte es so tun müssen, als könnte ich mir nichts Schöneres vorstellen.
Naja, aber jemals in der Geschichte der Menschheit haben sich Leute in einem Forum schon mal auf was geeinigt?
Ich weiß es nicht. Das letzte Mal, als ich eine Wette gemacht habe mit dem Forum, habe ich verloren. Ich bin vorsichtiger geworden.
Worüber habt ihr da gewettet?
Ich habe gewettet, dass es nicht 30 unterschiedliche Personen geben wird, die eine Frage im Mailback-Thread in Gedichtform vortragen.
Ja gut, aber das ist ja so eine Herausforderungsnummer. Also sozusagen, wo man das einfach nur über Masse schafft. Aber einigen ist nochmal was anderes. Das ist doch so ein bisschen so dieses, was die Twitch-Streamer immer machen, wo sie sagen, wenn ihr schafft, im Chat irgendwie die Zahlen von 1 bis 10 in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben, dann kriegt ihr irgendwie $1,000 geschenkt oder so.
Sowas machen die auf Twitch?
Und das klappt nie. Also wenn du Tausende von Leuten hast, die gleichzeitig tippen, dann, was weiß ich, wenn du 1 bis 6 hast, ne, dann tippen halt 10.000 Leute gleichzeitig die 7. Und dann musst du wieder von vorne anfangen, weil du dann 2x7 in Folge hattest.
Also das ist ein Koordinierungsproblem, das sehe ich schon. Aber
ja genau, das ist unlösbar und das Koordinierungsproblem wird es in dem Bloodrain-Thread über die Regeln zum Filmpodcast auch geben.
Na dann, drücken wir die Daumen, ja, dass das zum Scheitern verurteilt ist, meine Damen und Herren da draußen. Am besten, sie bemühen sich erst gar nicht. Wer will denn schon auch Regeln aufstellen? Wir wollen doch hier frei entscheiden dürfen, was wir als nächstes.
Das ist jetzt alles ein großes soziales Experiment.
Okay.
Also wie Dead Triggers.
Das heißt, wir schauen das nächste Mal, ich nehme an, auf jeden Fall den Original-Pokémon-Film und hast du dann den chronologisch nächsten oder was ist deine Entscheidung?
Ja, gut. Ich sag dir genau, welcher das ist. Ja.
Okay. Na dann, da müssen wir vielleicht Dom einladen.
Ja, warum nicht?
Das wäre wahrscheinlich genau die Lösung dafür, wo ich dann auch wieder in einem Zustand halber Arbeitsverweigerung da so ein bisschen mich durchschlittern kann. Das ist perfekt. Ein perfekter Plan. Und den werden wir dann beim nächsten Mal in die Tat umsetzen. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank, Christoph. Ich sage vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr Christoph findet. Ihr wisst, er ist auf Filmstarts zu Hause. Ihr wisst, es gibt einen Podcast dort namens Leinwandliebe, auf dem ihr mehr Christoph und Kollegen hören könnt. Und das war's für diesmal mit dem Filmpodcast hier bei uns. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal mit Pokémons wieder. Bis dahin.
Bis dann. Ciao.